Sag mal. Wie sagt man in Hamburg?
Moin. In Hamburg stelle ich das eher so fest, dass auch eher nur einmal Moin gesagt wird.
Ah.
So Moin Moin ist ja schon wieder so
Klischee.
So Hummel Hummel, Moors Moors, Moors, Moors oder so. Ja, ne? Also das ist ja wieder eine andere Sache.
Ja.
Hummel weiß ja, was das war, ne? Das sind ja die Wasserträger gewesen.
Ja, ja. Ich glaube, irgendwann hat mir mal eine in Hamburg lebende Bayernstämmige, glaube ich, den Satz mal entschlüsselt und übersetzt ins Hochdeutsche.
Mhm. Ja, Moors ist Arsch.
Ja, ich weiß, genau. Ja.
Und ich glaube, das ist zumindest das, was ich darunter mal gelernt habe oder dazu mal gelernt habe, ist, dass eben Hummel Hummel, das sind die Wasserträger.
Genau.
Und die Leute haben natürlich immer
hergerufen.
Die haben gerufen, hier, komm her, ne? Ja. Alter,
und dann haben die gib gesagt, Wasser. Du kannst mich mal, Punkt,
genau.
Punkt, Punkt.
Genau.
Ja, genau. Ja. Mensch, jetzt haben wir das sogar jugendfrei übersetzt.
Genau. Ja.
Wusstest du, warum eine medizinische Empfehlung ist, dass man pro Tag 10.000 Schritte mindestens tun sollte?
Mhm. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass es eine medizinische Empfehlung ist. Und ich glaube auch, dass es eher von irgendeiner Apple-App erfunden wurde.
Gut.
Ja. Von den Fitness-Trackern erfunden worden. Also du hast ja auch irgendwie, gab es ja mal einen ziemlichen Hype für Fitness-Tracker.
Aber das hast du gleich durchschaut. Interessant.
Ja.
Ich wäre jetzt drauf reingefallen.
Aber du wolltest noch was, sag mal hier, von gestern hast du gesagt, hast du noch irgendwas zu berichten?
Ja, mein gestriger Tag wurde ab da interessant, sage ich mal, als ich mein Auto zum Räderwechsel gebracht habe. Inklusive...
Okay. Reifenwechsel, also auf Winterreifen gewechselt.
Ja, also Räder. Also die Räder samt Reifen sind eingelagert beim Händler. Und zudem die kleine Zusatzaufgabe war Schlüssel anlernen.
Okay.
Und zwar hatte ich einen Ersatzschlüssel oder habe ich einen Ersatzschlüssel, dessen Batterie ich gewechselt habe. Und der aktuelle Schlüssel hat auch schon rumgemalt, er möchte eine neue Batterie. Da habe ich mir gedacht, naja, der zweite ist nach dem Schlüsselwechsel ging nicht mehr. Und ich sagte, ja, jetzt fahre ich eh hin und habe das auch angekündigt mit zum Auftrag. Habe gesagt, hier könnt ihr bitte auch meine Schlüssel anlernen. Ja, ja, machen wir und schreiben mit auf einen extra Auftrag, bla bla bla. Ja, und dann sitze ich da und warte. Normalerweise ist das mit dem Räderwechsel zack erledigt und dann kann ich wieder wegfahren. Und dann kam einer von den Technikern und hat gemeint, ja, wir kriegen das mit den Schlüsseln nicht hin. Sind das die Originalschlüssel? Was haben sie denn für Batterien reingetan? Etc. etc. Ja, jedenfalls ist die ganze Elektronik irgendwie, hat nicht mehr angesprochen. Die haben das Auto nicht mehr aufgekriegt. Und,
shit, aber du bist dann noch dahin gefahren. Also das ist, da ging es ja noch.
Ja, ja, klar. Also ich wollte auch einfach nur sicher gehen, dass ich nicht so lange mit dem einzig noch funktionierenden Schlüssel rumfahre, bis auch die Batterie leer ist.
Ja, ja, klar.
Weil das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist, du musst auf der Griffkappe vom Türgriff die Abdeckung abmachen, da ist dann noch so ein Schlitz für einen Notschlüssel drin.
Ja,
das ist
ja,
die einzige Möglichkeit, das Ding aufzumachen.
Ja.
Kurzum, die haben mich dann weggeschickt mit dem Mietwagen. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich habe mich jetzt schon auf eine richtig fette Wartezeit eingestellt. Aber eben kam die SMS, dass sie jetzt fertig sind. Also morgen kann ich es wieder abholen. Gut, damit aber noch nicht genug. Das Spannendste kam ja noch. Die Nacht endete quasi fast Punkt 12 Uhr mit einem Feuerwehreinsatz, weil in unserem Haus eine Nachbarwohnung gequalmt hat und der Rauchmelder losging.
Shit.
Mhm.
Und auch in der Nähe von euch, von eurer Wohnung.
Oh. Ja, genau. Und der Nachbar war nicht da.
Oh.
Dann kam er aber, wir haben ihn gesehen, im Innenhof kam er angelaufen.
Okay.
So, guckt so das Haus hoch, so nach dem Motto, was piept denn da so? Mhm. So als wenn er überhaupt nicht gecheckt hat, dass es in seiner Wohnung war. Und dann habe ich runtergerufen, ey, das ist bei dir.
Ja.
Dann ist er hochgekommen, ist in die Wohnung rein. Also es hat nicht stark gequalmt, aber es hat schon sehr gestunken. Und es war auf jeden Fall Nebel, du hast es gesehen. Und die Feuermelder haben einfach gepiept. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das kann jetzt auch ganz schnell eskalieren.
Dass der die Quelle da nicht findet, das muss doch offensichtlich sein, wo das rausqualmt.
Ich löse das noch auf, warte. Ich die Feuerwehr angerufen, mich unten, weil die mich darum gebeten haben, ob jemand unten vor der Haustür warten kann, damit die gleich die Adresse finden.
Ja.
Die waren auch innerhalb von 5 Minuten da, das waren vielleicht nicht mal 5 Minuten. Und mit 3, 4 Fahrzeugen, es sind ungefähr 10 Mann das Treppenhoch hochgerannt, inklusive Gasmasken und allem drum und dran.
Heftig.
Unter dem Motto, wieder was gelernt, der Nachbar hatte einen Baumwolllappen mit Leinöl beträufelt.
Oh.
Kennst du das Phänomen? Ich wusste es nicht.
Das ist aber eher problematisch, wenn du das irgendwo unter, also eintütest, wenn du so willst. Also richtig
er
in.
Er hat mir nachher die Brandstelle gezeigt oder die Schwelstelle. Es hat sich so richtig in die Keramik von seiner Badewanne eingebrannt. Er hatte den Lappen auf der Badewanne deponiert. Ja. Zum Glück nicht auf dem Küchentisch oder sonst wo irgendwie andere brennbare Materialien rumlagen.
Ja.
Sonst hätte das ganz anders ausgehen können.
Ja. Aber der muss ja doch sehen, dann kommt der Qualm aus dem Badezimmer. Also der weiß ja doch, woher
es kommt. Ich habe keine Ahnung, warum der das nicht gecheckt hat. Der
das ist ja total komisch.
Hin und her gelaufen und gesagt, ja, ich finde, ich habe gesagt, dreh die Sicherung raus und hast du es gefunden? Nein, ich rufe jetzt die Feuerwehr an, habe ich gesagt, weil es ist mir jetzt so unsicher, dass wir das jetzt hier selber im Griff bekommen.
Ja.
Aber die Feuerwehrleute waren relativ schnell entspannt und kamen auch ganz relaxed, einer nach dem anderen die Treppe wieder runter. Und
man muss ja erstmal den Großeinsatz bezahlen nachher. Ne?
Ja,
also, das wird da eine heftige Rechnung werden.
Mhm. Genau.
Ja. Wahnsinn. Ja. Also das ist ja dann auch so, dass die gar nicht, also ich meine, wenn die jetzt da, ich kenne das schon auch, also da steht immer, ich habe ja auch Leinöl oder das ist so ein Arbeitsplattenöl, womit ich dann eben auch hier die Oberflächen behandle.
Ja.
Ne? Und
da
steht dann eben auch immer drauf, dass da Leinöl drin ist natürlich und dann eben, dass das problematisch sein kann, wenn die Lappen getränkt irgendwo. Ich sag mal, komprimiert muss das, glaube ich, auch noch sein, aber dann eben auch so quasi luftdicht irgendwo hinlegst. Dann ist vielleicht aber auch noch, hatte ich zumindest so verstanden, auch so ein bisschen Wärme von außen notwendig. Also das heißt, im Winter passiert das eher weniger, sondern eher im Sommer. Ne?
Ich habe es gar nicht kapiert. Also wie
dann ist das so, dass das Zeug wird dann einfach reagiert einfach.
Mhm. Und irgendeine chemische Reaktion mit Wärmeentwicklung muss auf jeden Fall stattfinden.
Und dann entwickelt sich Wärme, aber das ist dann eben auch, das kann dann eben auch richtig zu Schwel oder Brand kommen. Ne?
Ja,
und
genau.
Das ist problematisch. Also Schwelen, wenn es schwelt, ist ja die Qualmentwicklung entscheidend und problematisch, aber wenn Flammen aufsteigen, genauso übel. Google, also wenn du jetzt da so eine Fake-Negativ-Bewertung bekommst, wo da überhaupt gar keine Leistung von dir abgerufen hat, aber trotzdem da irgendeine ganz komische Bewertung
gibt. So wie ich, ist mir passiert.
Ja, hatte ich auch jetzt schon mal. Also, dass du dann schon ja auch die Möglichkeit hast, dann an Google heranzutreten und zu sagen, das war jetzt ein Fehler.
Ich weiß, ja.
Aber der Prozess dahinter, der ist ja schon auch nicht so unaufwendig. Also du musst dann eben schon auch warten, dass sie das dann selber sich angeschaut haben und dann eben auch das umgesetzt haben.
Ja, genau. Und also nicht so, du rufst an und sagst, mach mal, okay, tschüss.
Oder dass du selber dann da rangehst, so kannst du irgendwo so rechte Maustaste, zack, lösch raus oder so.
Ja, wie du es bei anderen Portalen machen kannst, ja klar. Oder irgendwie ausblenden kannst oder so. Mein Beispiel habe ich dir ja mal erzählt, oder?
Ich kann mir nicht
erinnern. Und zwar, das ist auch schon 5 oder 6 Jahre her, ich gar nicht mal beabsichtigt. Zufällig bin ich auf meinem Business-Eintrag bei Google gelandet und dann stand da irgendwie
Stern.
Bitte? Ein Stern, ja, genau. Wenn es, ich glaube, 0 Sterne geht gar nicht. Jedenfalls, aber auch irgendwie sowas völlig in Anführungszeichen realistisches, wie ja, total unfreundlicher, übergriffiger Typ oder irgendwas was? Richtig Mieses.
Ja, das ist bitter.
Und da.
Hast du dir gedacht, ja Mensch.
Und ich zuerst gedacht, boah, das ist nicht schlimm, das können jetzt alle lesen. Und dann habe ich mir gedacht, so nach dem Impuls, so, oder so ganz impulsiv habe ich mich einfach dann entschieden, auf Facebook ein Posting zu schreiben, wo ich das irgendwie so ein bisschen humoresk aufgenommen habe. So nach dem Motto, ja zum Glück ist Facebook ja nicht Google, weil da stünde ich ganz schlecht, da irgendwas in der Art war es. Und das war nicht die beste Entscheidung, die ich treffen konnte in dem Moment und hat sich dann auch als totales, wie nennt man es dann, als totalen Turnaround irgendwie herausgestellt, weil dann kamen zig gute Bewertungen von meinen ganzen Facebook-Kontakten, die größtenteils auch in meiner Klientel drin sind, also die Kundinnen und Kunden von mir sind und die dann einfach teils sehr praxisnah Feedbacks gegeben haben, also wo du einfach auch gespürt hast, dass sie tatsächlich aus dem Erlebnis, aus dem persönlichen Erlebnis beschrieben haben. Und was ja das wertvollste Feedback eigentlich ist, außer ist
ja, genau.
Alles top, gerne wieder und ja.
Ist aber auch okay.
Ja, klar.
Klar kann man das und ich bin auch jemand, der dann sofort darauf antwortet und eben auch das wertschätzt und sagt, ja, vielen Dank und motiviert mich auch und finde ich gut. Und bei diesen Fake-Bewertungen, also ich meine, du kannst das natürlich immer wieder irgendwie auch, kannst du dich rechtfertigen, will ich mal sagen, und sagen, das ist natürlich alles nicht richtig, aber es macht dann eben auch wieder so diese Schleifen. Ne? Und
ja,
ich glaube, also am Ende des Tages steht das dann immer noch da drin.
Ja, es steht.
Und wenn dann eben jemand
auf
dein Profil nur schaut und gar nicht die Bewertung im Detail, dann hast du da eben nicht 5 Sterne, sondern nur 3,5 oder so. Ne? Und das ist.
Was ja eh besser ist.
Zieht ja den Schnitt irgendwie auch mies runter, sowas.
Ja, aber besser. Also ich habe mal schon relativ früh irgendwo gelesen, seht zu, dass ihr nicht nur 5 Sterne bekommt, weil es dann auch immer nach Fake aussieht. Ne? So nach dem Motto, du brauchst so ein paar 3 Sterne, 4 Sterne Bewertungen, einfach um jetzt nicht so einen völlig übertrieben positiven Schnitt zu haben dann da. Also das, weil es auch irgendwie unrealistisch, unglaubwürdig rüberkommt. Vor allen Dingen, wenn dann viele von den Rezensionen sich dann einfach so lesen, wie ja, alles top und
naja, weil das ist ja
und so diese ganzen Floskeln einfach.
Aber letztendlich ist es ja so, also wenn du jetzt dann auf deine Leistung schaust und die Leute sind nun mal immer bei 5 Sternen oder eben auch immer begeistert von dir.
Mir geht es ja selber umgekehrt auch
dann
so.
Dann kriegst du das ja nun mal auch immer nur so und nicht irgendwie dann müsstest du ja schon dich verbiegen oder dann musst du ja schon irgendwie jemanden bewegen, der dann eben da was weniger Gutes reingibt.
Ja,
und
Quatsch.
Das ist dann natürlich auch, das ist ja dann auch ein Fake. Ne? Also
ja,
wenn dann nun mal die Realität immer 5 Sterne ist, ja, dann soll das so sein.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du als derjenige, der die Rezension schreiben möchte, ja eigentlich auch davor zurückschreckt, jetzt irgendwie was einzuschränken. Also mir geht das jedenfalls so, da bin ich einfach zu höflich oder zu rücksichtsvoll, ich weiß nicht.
Naja, weil ich habe das auch schon mal gehabt, also dass ich dann eben eine Bewertung bekommen habe für die Räume, da war dann eben das nur 4 Sterne, aber im Text stand alles schlickimicki super gut. Ne? Also,
ja, ist aber
wo ich dann immer so
den gibt doch fünf. Ja.
Was soll das mit 4? Was war da anders jetzt? Warum 4 nicht 5?
Ja, ich verstehe.
Hast du wieder Fragezeichen?
Ich überlege gerade. Aber das ist irgendwie ein galanter Weg, sowohl einmal dir, gefallen tun, ist ja Quatsch, dir eine gute Wertschätzung zu geben. Und dem Tipp eines Online-Experten oder Social-Media-Experten nachzukommen, der da eben sagt, was ich gerade gesagt habe, bloß nicht immer nur 5 Sterne geben, weil eine 5,0 ist immer verdächtig.
Ja.
Ne? Und dann einfach, wenn du immer schon so einen schönen Schnitt hast, so ab 4 aufwärts, 4,1, 4,5 etc., ist es angeblich besser fürs Image.
Okay.
Und auch für Google. Also mir, das wollte ich noch einfügen, also mir ist es neulich passiert, dass eine Google-Rezension von mir nicht freigeschaltet wurde, die ich einem Unternehmen geschrieben habe. Mhm. Das war zu gut. Also ich dachte, ja, und zwar stand, die Begründung war, das liest sich so nach Fake irgendwie. Ich habe wirklich detailliert sogar das Unternehmen gelobt, sogar mit Einzelheiten, die sich auch tatsächlich auf die Begebenheit bezogen hat. Mhm. Ich habe das relativ detailliert beschrieben, was ich alles toll fand.
Ja.
Tatsächlich auch an den Leistungen von dem Unternehmen. Mhm. Und das war Google aber zu cheesy oder zu war denen unwirklich irgendwie. Ne? Also, und dann habe ich es aber umformuliert und seitdem haben sie es dann auch freigeschaltet. Ne?
Aber ja, interessant, weil das ist ja so, gut, wenn du sagst, dann muss jetzt eben auch mal weniger als 5 Sterne vergeben werden, dann wäre ich immer der Meinung, dann muss es aber auch zu dem Text passen. Also wenn du jetzt so einen lobkugelnden Text da stehen hast, dann darf da nicht nur 4 stehen, also dann muss da eben auch eine 5 stehen. Also das
ich verstehe, was du meinst. Ja.
Und wenn dann aber recht, das Ganze weniger, also wenn jetzt auch jemand da nur mal 3 Sterne gibt, damit das dann eben auch so ein realistischen, in Anführungszeichen, eine realistische Bewertung wird, ne? Also insgesamt das Bild, dann muss da ja auch irgendwas runtergenommen werden von der Leistung oder besser gesagt von der Bewertung. Also, denn ich gebe ja nur 3 Sterne, wenn dann eben auch irgendwas nicht gestimmt hat.
Ja.
Und dann müsste ich eben auch sagen, also was, und dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, genau, dann nochmal darauf zu reagieren, aber wenn du wirklich auch, also ich meine, ich kenne ja deine Leistung und da wäre ja auch schwierig, jetzt da was runterzunehmen und zu sagen, ey, das ist jetzt weniger als 5 Sterne. Also
ja gut, aber anders gesprochen oder nee, anders betrachtet, hat jeder Luft nach oben. Ich, du,
klar,
jeder, klar, noch so gute Dienstleister oder Künstler oder sonst was.
Mhm.
Es gibt immer irgendwas, was du nicht mit abfischen kannst. Man kann ja im Prinzip eigentlich nur lernen, ne? Also man kann irgendwie, dass man jetzt einen Impuls bekommt, wo man denkt, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, stimmt eigentlich. Ne? Mhm. Also könnte ich drüber nachdenken. Oder du sagst, ja, okay, verstehe ich, aber das bin einfach nicht ich.
Mhm.
Ja? Wenn du das möchtest, dann bin ich vielleicht doch nicht der richtige Partner für dich.
Mhm.
Ne? Das ist ja auch völlig okay. Also, ja, dass du sagst, wir passen einfach nicht zusammen.
Mhm.
Oder ich meine, das ist jetzt übertrieben formuliert, dann würde so eine Geschäftsbeziehung natürlich schon viel früher beendet werden. Und aber grundsätzlich diesen Aspekt finde ich ganz interessant. Ich, auf der anderen Seite, um jetzt nochmal auf diese Sternebewertung zurückzukommen, ich tue mich da eh immer schwer mit diesen Umfragen. Kennst du sicherlich auch, nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit für eine kleine Online-Umfrage und dann bleiben wir jetzt mal bei den Muffins auf einer Skala von 1 bis 10, finde ich übertrieben. Also bei vielen Sachen. Das sind ja, glaube ich, mittlerweile, sagen wir mal, ich mache alle 3-4 Monate, mache ich mal eine so eine Umfrage mit, weil das ist mit irgendeinem Unternehmen oder eine Software, die ich nutze oder eine Plattform, die ich nutze und die ich gut finde und denen natürlich auch gerne einen Gefallen tun möchte. Und dann mache ich das einfach, ne? Dann steht dann oben auch immer ganz netterweise, jetzt nur noch 5 Minuten, jetzt nur noch 3 Minuten und so.
Ja.
Und dann, aber ich denke immer wieder, wozu 10 Abstufungen?
Mhm. Ja, ist auch nicht mehr so oft. Also das ist ja, meistens, also es muss ja ungerade sein, damit du dann eben nicht so diese Schwergewichte auf der einen oder anderen Seite hast, ne?
Mhm.
Dass du dann eben auch nochmal so einen Neutralbereich haben kannst. Und dann sind eigentlich auch eher so 5er Abstufung ist eigentlich mehr so weiter verbreitet, würde ich sagen, als eine 10er.
Ich habe irgendwie 10 abgespeichert.
Oder du hast das dann, früher war das oft so in Schulnoten, ne, 1 bis 6, dass du sagst, so 1 super, 6 dann eben schlecht, ne, mangelhaft. Mhm. Da gibt es schon auch so gewisse Skalenabstufungen, also ich meine, ich komme ja aus der Umfrageforschung, also da ist es dann immer wieder auch gut und gerne verwendet, um dann eben auch das natürlich am Ende des Tages auswerten zu können. Ne? Und wenn du dann eben da so Mittelwerte hast oder eben auch Medianen hast, ne? Also das ist ja dann auch mal, du machst dann darüber eine Auswertung, Signifikanztests und so weiter, sind dann ja auch immer nochmal irgendwie wichtig, dass es dann eben noch nachher eine echte Relevanz hat, ne? Was dann eben da auch als Ergebnis rauskommt, dass es echt ist und nicht einfach nur zufällig ist. Machst du dann eben auch noch Signifikanzprüfungen dazu. Und bei diesen Skalenabstufungen, klar, also je nachdem, wie dann eben auch da die Umfrage gelagert ist oder aus welchem System die dann so kommt, werden eben mal 5er-Skala oder eben auch mal eine 10er-Skala oder auch mal eine 6er-Skala verwendet.
Okay. Was meinst du mit, je nachdem, wie die Umfrage gelagert ist? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also du hast ja da unterschiedliche Tools, die dann eben auch so Umfragen erzeugen. Und ich glaube, kommt immer auch davor, was dann eben dahinter an Auswertungstool dann eben mitschwingt. Ne? Und dann wird das eben angeboten.
Hast du dich auch mal mit Umfragenforschung befasst?
Naja, ich habe da also meine
Mein
Beruf habe ich ja gestartet in der Marktforschungsagentur.
Das weiß ich, genau. Ich kann mich nämlich an einen Satz von dir erinnern, wo du eigentlich bedauert hast, dass du, oder weil du lieber Medienforschung gemacht hättest oder sowas in der Art.
Ja gut, das war also im Studium habe ich schon auch einen Schwerpunkt gehabt auf so Meinungs- und Medienforschung. Und bin dann aber in die Marktforschung gegangen. Also, aber das ist ja auch noch die großen drei M's, ne? Markt-, Meinungs-, Medienforschung, hat mich auch schon während des Studiums interessiert. Und das deswegen, weil es natürlich auch so, das ist ja so, so eine Erfahrungswissenschaft. Also du befragst Leute, entweder standardisiert oder es gibt ja auch qualitative Befragungsmethoden, da ist es nur ein Gesprächsleitfaden. Da geht man dann eben her und macht das Interview anhand von bestimmten Punkten. Viele offene Fragen, viel muss erzählt werden von dem Befragten. Oder du machst es sehr standardisiert, diese Ja, Nein, Weiß nicht Antworten so ungefähr. Oder um dann eben ein bisschen mehr Futter zu bekommen, machst du eben so Skalenbefragungen, ne? Oder Antwortmöglichkeiten in Skalenform.
Ist das dann, wobei hilft dir das genau, diese Skalen? Also mit den Skalen meinst du noch mehr Abstufungsmöglichkeiten sozusagen, oder?
Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, weil du weißt das ja, also du kannst das auch sehen, es gibt kulturelle Unterschiede. Also in den südlichen Ländern zum Beispiel, da sind die Leute immer sehr euphorisch in ihrem Antwortverhalten. Also die gehen dann immer eher auf die 10 auch so. Ne? Wenn du eine Skala bis 1 bis 10 hast, 1 das Schlechteste, 10 das Beste, dann geht auch da viel so in die Richtung. In Deutschland ist man da sehr moderat und sagt, ja nee, irgendwas ist immer noch offen nach oben, ne? So wie du ja auch sagst, du hast immer noch mal irgendwie ein bisschen Luft nach oben. Also da gibt keiner dir eine 10, sondern immer dir so, boah, mach mal hier 8 oder 7. Ne? Und obwohl 7 könnte dann schon auch wieder so in den neutralen Bereich schon weiter reingehen. Also so die Top-Antworten, die Top-Box ist ja dann immer für die positiven Beantwortungen der Fragen, ist dann eben so, ich sag mal, 8 bis 10. Ne?
Oh, okay.
Da hast du dann eigentlich immer so die, da wird dann immer meistens so abgestuft, aber die wenigsten geben ja die 10 am Ende, ne? Also sagen, Leistungen werden bewertet oder irgendwelche Prozesse werden bewertet, was auch immer. Also du hast dann eben auch diese Abstufung mit der Skala, 1 bis 10 wird selten 10 genommen. Aber eben in den etwas euphorischen, emotionaleren Menschen, die machen dann auch gerne mal 10.
Oder die 11, wie du so schön gesagt hast.
Oder die 11 oder auch die 1, ne, wenn da gar nichts gestimmt hat. Wenn irgendwas nicht gestimmt hat, gerne mal die 1.
Aber das hieße, also für mich jetzt, ich habe da erst mal reingespürt.
Ja, sehr schön. Ich habe da auch versucht, das so ein bisschen...
Ja, das hast du schon gut gemacht. Ich überlege gerade, was macht das mit mir? Nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass dieses Thema, anders formuliert, ich frage mich, ob die Problematik, die du eben angesprochen hast, wieso nur 5 Google-Sterne, wieso nur 4 und keine 5 Google-Sterne, sich abmildert, wenn es dann auf einmal 10 Sterne zu vergeben gäbe. Und jetzt kommt jemand und lobt dich und gibt dir aber nur 9 Sterne und keine 10. Ist das dann besser oder ist das dann für dich entspannter schon, oder?
Das ist also unterschiedliche Plattformen, will ich sie mal nennen, haben ja auch unterschiedliche Bewertungsskalen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Booking.com, also Hotels, dir anschaust, die gehen immer bis 10, wenn mir nicht alles
täuscht. Ja, aber ich meine, ist das für dich... ein kleinerer Konflikt, der dich selber, wo du dich selber fragst, wieso, wenn er so toll schreibt, warum gibt er mir keine 5 Sterne, sondern nur 4? Ist das bei der Skala von 10 ein kleineres Problem dann, wenn du nicht die volle Sternzahl bekommst, oder die volle Punktzahl? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich kann dir sagen, was da tickt. Also das ist so bei 5. Ist das ja schneller erreicht, der Maximalwert. Ne? Wenn du eine 10er-Skala hast, weiß ich genau, dass die wenigsten 10 geben. Aber bei 5 würde ich sagen, ist viel, viel leichter, eine 5 zu geben. Bei 10 würdest du wahrscheinlich eher so in Richtung 8, 9 gehen, wenn du alles top fandst, und weniger in Richtung 10. Ne? Aber wenn du bei einer 5er-Skala hast, dann ist es, glaube ich, wirklich viel einfacher, da die 5 zu geben.
Also für mich war es jetzt nur so ein emotionaler Impuls, wo ich dachte, bei 10 ist das glaube ich nicht so schlimm, wenn ich nur eine 9 kriege. Ja? Also
genau.
Bei einer Skala.
Ja, genau.
Aber du hast das jetzt super beschrieben. Ja. Ja.
Das ist ja auch so, also wenn du jetzt dann auf Booking.com, wenn ich mir da Hotels anschaue, da ist keins bei 10. Also die sind super top, ist eher bei 9,1 oder so. Ne?
Aber dann und du selber als Rezipient sagst aber auch schon, naja, eine 9,1 ist schon fertig.
Ja, ja, genau. Also da würde ich sagen, also da ist es dann, wenn da jetzt irgendjemand 7 oder 6 irgendwie da stehen würde, ne? Was ja dann eben auch noch mehr positiver Bereich ist, wäre dann schon schlecht. Ne? Also da muss dann eben schon, bei einer 10er-Skala muss dann schon irgendwas so im 8 bis 10 Bereich dann drin sein, um top zu sein. Ja, aber bei, wenn du nur eine 5er-Skala hast und du hast dann da
eine 3,
das 3 ist oder 4,5 oder irgendwie als Durchschnittsbewertung, da kommt da hinten raus, würde ich schon sagen, oh, dann gehe ich doch lieber zu dem, der 5 hat. Also das kannst du ja auch machen. Ich kenne ja hier auch ganz viele Leute, oder ich selber mache es ja auch so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Restaurant nachfragen möchte und oder einen Lieferdienst oder was auch immer, und ich kenne den gar nicht, dann sage ich hier, Witzer-Service, welchen nehmen wir denn da? Ne? Und dann guckst du da durch in Google und dann siehst du, da sind aber, der hat 4,5, aber der hat einer 5 oder so. Ne? Also dann gehst du natürlich eher zu dem, der 5 hat.
Wie oft machst du das nach solchen Rezensionen irgendwo hin zum
Essen? Also ich mache das immer, wenn ich da die nicht kenne. Und dann gehe ich auch sogar noch den Schritt weiter zu gucken oder eben auch zu schauen. Und das mache ich auch bei Amazon, wenn ich jetzt Produkte da nachfrage, dass ich mir dann eben auch die Bewertungen anschaue. Und es gibt so ein paar Knöpfe, die dann bei mir gedrückt werden, die dann nicht sein dürfen. Ne? Also wenn es dann
zum
eben
Beispiel?
Naja, wenn es zum Beispiel ein Produkt ist, was ich dann nachfrage, und wenn dann kommt, also ich sag mal, du bestellst hier so ein Klimagerät oder so, und dann sagt der jemand, der Lüfter ist aber sehr laut, nervig laut oder sowas. Ne? Also das wäre zum Beispiel so ein Knopf bei dem Produkt, den dürfte man bei mir nicht irgendwie dann da stehen haben, dann wüsste ich, okay, das ist für mich ein Grund, das nicht zu kaufen.
Ja, und daran siehst du, gut, ich meine, ich sag mal, auf einen zu lauten Lüfter können sich die meisten einigen, dass sie den nicht wollen, aber grundsätzlich bestätigst du jetzt das, was ich gesagt habe, dass Bedürfnisse von Individuen einfach sehr unterschiedlich sein können oder Prioritäten werden anders gesetzt. Ne?
Aber das ist auch, selbst wenn du jetzt sagst, okay, Google sollte lieber versorgt werden mit nicht ganz immer den super Top-Bewertungen, sondern eher auch mit kleineren Bewertungen, um dann eben auch realistischer nachher rüberzukommen, ist es trotzdem ja so, trotzdem, dass jeder weiß, schaut er nachher, wenn er in eine Auswahl treffen soll, zu einem Ding, was er nicht kennt, schaut er eher auf die gute Top-Bewertung. Ja, auch wenn er vielleicht davon ausgeht, das ist vielleicht nicht alles richtig, aber ja, weiß, das meiste wird richtig sein.
Ja, für mich ist aber auch noch entscheidend, nicht nur der Quotient, sondern die Menge der
Feedbacks. Ja, klar. Ja, wenn du nur eine Bewertung und die ist 5 Sterne, dann hat das keinen Wert, das ist klar.
Klar, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich sehe das. Wo ist mir das ins Auge gefallen, zum ersten Mal richtig bewusst? Beim Apple Store oder in dem Online-Store, wo man Apps kauft für das iPhone. Da, ich weiß gar nicht warum, da bin ich öfter mal an diesem Verhältnis hängen geblieben. Anzahl der Bewertungen und der Wert, der dann letztendlich rauskam. Das war für mich dann so ein Entscheidungskriterium oder beziehungsweise immerhin schon mal ein Grund oder einen Grund näher hinzuschauen. Mhm. Also mir das Ding nochmal näher anzugucken, dann die Beschreibung ausführlicher zu lesen. Das ist ja eigentlich erstmal so ein Türöffner, also so ein guter Wert, so ein guter Mittelwert aus Anzahl der Bewertungen und der Zahl, die da rauskommt, ist ja, oder jedenfalls geht es mir so, erstmal so ein Impuls, da noch weiter in die Tiefe zu gehen und mir vielleicht noch mal ein paar Bewertungen durchzulesen.
Genau.
Wobei man dann auch wiederum feststellen kann, dass das jetzt nicht wirklich ein sachliches Vergleichskriterium ist, weil die Güte der Bewertung, sei es eine negative oder eine positive, kann auch ganz unterschiedlich sein. Also beim Querlesen, ich lese mir natürlich nicht 400 Bewertungen durch, sondern ich lese quer, ich lese mir mal eine 5-Sterne-Bewertung durch oder auch mal eine 3- oder eine 1-Sterne-Bewertung.
Genau.
Und auch da kannst du Unterschiede feststellen zu anderen Produkten und deren 1-Sterne, 3-Sterne, 5-Sterne-Bewertungen. Ja, also das die untereinander für mich jedenfalls subjektiv wahrgenommen auch schon Qualitätsunterschiede offensichtlich machen.
Ja. Aber ich mache das auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo Leistungen mal nachgefragt oder eben auch Produkte eingekauft habe und ich bin davon überzeugt von den Produkten, dann gebe ich auch immer eine Bewertung. Und es ist ja auch so, dass du wirst ja auch oft aufgefordert, also wenn ich über Booking.com ein Hotel buche, dann kriege ich immer, nachdem ich dann da war, auch sofort die Aufforderung, dann eine Bewertung zu geben. Und ich mache das, also in 95% der Fälle, würde ich sagen.
Wie sagt man in Hamburg auf Wiedersehen?
In Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss, ne? Mit dem langen, mit dem dreifachen Ü in der Mitte.
Gibt ja sogar dieses Lied oder so. In Hamburg sagt man Tschüss und irgendwas oder keine Ahnung. Aber Tschüss natürlich, klar.
Ja, Tschüss sagen wir auch, aber wenn du es auf Plattdeutsch sagen willst, ist eigentlich der Spruch, der am häufigsten kommt, Chutron. Also lass dir gut gehen. So,
okay.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Raimund Verspol und Matthias Siska.